Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Es gibt diesen Moment im Leben, den viele Menschen kennen. Den Moment, in dem man plötzlich merkt, die Zeit vergeht nicht nur, sie vergeht auch für mich. Vielleicht passiert das, wenn die ersten grauen Haare kommen, wenn die Kinder groß werden, wenn die eigenen Eltern alt werden. Oder man merkt, dass man wahrscheinlich mehr Lebensjahre hinter sich hat als vor sich. Und während wir in jungen Jahren oft das Gefühl haben, unendlich viel Zeit zu haben, verändert sich irgendwann der Blick. Fragen werden wichtiger. Was möchte ich mit meiner Zeit anfangen? Was zählt wirklich? Was darf bleiben und wovon darf ich mich verabschieden? Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesen Fragen. Er ist Autor, Podcaster und Begleiter für Menschen, die sich bewusst mit dem Älterwerden auseinandersetzen möchten. In seinem Buch »Die größte Reise meines Lebens« beschreibt er das Älterwerden nicht als Problem, das gelöst werden muss, sondern als eine Einladung, dem Leben mit mehr Bewusstsein zu begegnen. Wir sprechen über Endlichkeit, über Gelassenheit, über das Loslassen von Erwartungen, über die Frage, was wir mit zunehmendem Alter gewinnen und darüber, warum das Älterwerden vielleicht nicht kleiner, sondern tiefer macht. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was passiert, wenn man erkennt, dass Zeit nicht unbegrenzt ist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Bertram Kasper. Bertram, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Podcast und zu dem schönen Buch, was gerade rausgekommen ist.
Ja, und ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass du mich eingeladen hast. Das ist wunderbar. Ja, ich freue mich richtig auf das Gespräch.
Du beschäftigst dich ja mit dem Älterwerden schon seit vielen Jahren. Weißt du noch, wann du zum ersten Mal so gespürt hast, ach, das Älterwerden, das ist jetzt nichts, was so groß in der Zukunft liegt, sondern das ist eigentlich was, was genau jetzt schon beginnt.
Also es gibt tatsächlich einen richtigen Einschnitt, weil ich viele Jahre exzessiver Marathonläufer war. Also ich hatte so Umfänge 100, 120, 130 Kilometer die Woche und bin mit 44 meinen letzten Marathon gelaufen. Mhm. In Marburg, so einen Nachtmarathon gibt es da. So kurz danach, ein, zwei Wochen danach, habe ich bei der Hausarbeit mein Knie verletzt. Mhm. Und dann stellte sich raus, es ist ein Meniskusriss. Und ich habe den operieren lassen, aber so richtig geworden ist es nicht wieder. Mhm. Und da habe ich das erste Mal gedacht, und witzig war es, dass es auch die 44 war, weil mein Wunschalter ist 88. Mhm. Also das korrespondiert irgendwie miteinander, komischerweise, was das Älterwerden angeht und das Beschäftigen damit. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, hoch, jetzt habe ich einen Einschnitt in meinem Leben. Jetzt kann ich den Sport, den ich Jahrzehnte geliebt habe, ich habe mit 16 angefangen zu laufen, den ich Jahrzehnte geliebt habe, nicht mehr machen. Ich muss mir einen anderen Sport suchen. Mhm. Und dieser Übergang, also den zu durchleben und es zu akzeptieren, dass es jetzt anders ist, das war für mich sehr schwer, weil ich einmal den Sport so geliebt habe und dann natürlich dieser Einschnitt. Hey, du kannst das nicht mehr, dein Körper spielt das erste Mal nicht mehr so mit, wie du dir das eigentlich wünschst. Und ich habe wirklich so anderthalb Jahre gebraucht, bis ich mich damit anfreunden konnte, versöhnen konnte, das akzeptieren konnte. Und erst als das mir dann gelungen ist, war ich offen, mir eine neue Sportart zu suchen. Und dann habe ich gefunden, das Nordic Skating. Das macht man so ähnlich wie mit so Rollski, aber ein bisschen anderes Gerät und mit Stöcken. Und dann habe ich viele Jahre das gemacht, bis mir das jetzt einfach zu gefährlich ist. Ich bin im 64. Lebensjahr und es ist mir einfach im Moment zu gefährlich, obwohl ich dieses Fliegen mag, weil man gleitet immer so von einem Bein auf das andere und treibt sich mit den Stöcken an. Also das ist dieses Skating. Bewegung, die alle eigentlich kennen vom Biathlon, das ist total ein tolles Gefühl, weil ich da auch in so einen Flow komme. Ich habe diese Geräte noch und wer weiß, vielleicht mache ich es nochmal irgendwann. Und das war so, du hast ja nach dem Einschnitt gefragt, das war so der heftigste Einschnitt, wo ich das erste Mal gemerkt habe, jetzt werde ich tatsächlich älter.
Mhm. Darf ich kurz fragen, warum die 88?
Ach so, ja, die 88. Das ist ja so eine auf... Die 8 ist ja so die Zahl der Unendlichkeit, weil das so eine Schleife ist. Und ich finde, das ist einfach eine tolle Zahl. Und ich habe mal so eine Übung gemacht, die heißt Lebensteppich, da bestimmt man sein Wunschalter. Ja, die 88 war sofort da. Dann habe ich aber einen Moment innegehalten und habe gedacht, ach, eigentlich wird's immer gerne über 90 werden. Und mein heimliches Wunschalter ist 92.
Okay.
Aber so nach außen kommunizieren 88. Und ich habe ja in meinem Buch auch einen Brief an mein 88-jähriges Ich geschrieben, mhm, mit 63. Das war so ergreifend, mhm, an sein Ich in die Zukunft zu schreiben, ohne dass ich ja weiß, ob ich diese 88 je erreichen werde.
Ja. Und kannst du ein bisschen verraten, was du deinem 88-jährigen Ich wünschst?
Mhm. Also, ich kenne Gunter Schmidt gut, habe bei dem viele Fortbildungen gemacht und der vertritt ja den hypnosystemischen Ansatz. Mhm. Und wenn ich mir sozusagen mich in Gedanken in die 88 schreibe, mit all den Wünschen, die ich damit verbinde, dann schreibe ich sozusagen ein bisschen die Wirklichkeit in der Zukunft herbei und prime mich oder fokussiere meine Aufmerksamkeit in diese Richtung.
Manifestation.
Manifestation könnte man auch sagen, ganz genau. Mhm. Und dafür habe ich das gemacht. Und ich wünsche mir zum Beispiel solche Dinge wie, dass ich weiterhin jeden Abend mit meiner Frau Hand in Hand einschlafe. Ich wünsche mir, dass ich zu meinen Kindern eine Beziehung auf Augenhöhe behalte, die mich einlädt, auch meine spielerischen Anteile ihren Kindern gegenüber dann zu erhalten. Ich stelle mir vor, dass ich mit 88 noch auf der Bühne stehe als der älteste Poetry Slammer in Deutschland.
Juppie hieß das 2.0.
Genau, könnte man so sagen. Mit einer blauen Baskenmütze und zu meiner Fehlbarkeit stehe, zu dem, dass ich Textteile vergesse, dass ich einen Krückstock vielleicht habe. Das ist so das Bild, was ich mir daher schreibe. Mhm. Und das ist ein bisschen auch, dieser Brief, sozusagen ein Versprechen an mich und auch damit eine Erinnerungshilfe daran, dass ich diese Dinge, die ich da beschreibe, die mir wichtig sind, die für mich Bedeutung haben, dass ich die nicht vergesse.
Mhm.
Und ich lese den manchmal, den Brief heute. Also ich immer mal wieder, sowieso bei Lesungen. Und das ist einfach so schön, wie wertschätzend ich an mich schreibe. Das ist, tut gut.
Das freut mich total.
Mhm.
Hast du auch schon mal an dein jüngeres Ich geschrieben?
Mhm. Also ich werde diese Frage oft gestellt, auch in diesem Zusammenhang. Und ich habe noch nicht an mein jüngeres Ich geschrieben, aber ich sage manchmal heute meinem jüngeren Ich was. Also ich erzähle ihm was, ich gehe gern spazieren und manchmal bin ich dann so zwei Stimmen und die eine Stimme ist mein jüngeres Ich, da bin ich so 22, 23 und dann rede ich auch manchmal so mit meinem 38-jährigen Ich, das kommt immer drauf an. Dem sage ich manchmal sowas wie, ach, hättest du die Arbeit doch nicht so wichtig genommen? Hättest du der doch nicht so viel Bedeutung gegeben, wie du das gemacht hast in deinem Leben? Das sind dann eher so Dinge, wo ich mit mir nicht ganz rund bin und wo ich hadere, sozusagen in der Rückschau auf mein Leben, wo ich mir eigentlich was anderes gewünscht hätte und mir das aber nicht gelungen ist. Und ich versuche das aber nicht mit einem anklagenden Ton zu tun, sondern eher mit einem freundschaftlichen, ja, mit einem, der danach schaut, wie könnte die Versöhnung gehen, damit, dass das mir nicht damals so gut gelungen ist, mehr Bedeutung anderen Dingen in meinem Leben zu geben, zum Beispiel meiner Familie. Und das tut gut. Also sich das sozusagen in die Vergangenheit hinein. Was ich mal gemacht habe in jungen Jahren, das war jetzt nicht deine Frage, aber das fällt mir in dem Zusammenhang ein. Ich habe mal eine Grabrede an mich geschrieben mit 21.
Mhm.
Im Sinne der Rückschau auf das Leben. Also wie war das denn bisher? Und bin da darauf gestoßen, dass ich viele Beziehungen hatte damals. Ich habe damals Sozialarbeit studiert, die helfende Beziehungen waren. Also ich war eher der Helfer und habe gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut. Ich brauche eher gleichgewichtige Beziehungen, Beziehungen auf Augenhöhe. Und das hat dann zu einem krassen Einschnitt geführt, weil ich die Beziehungen beendet habe, mhm, und mir neue Beziehungen gesucht habe. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass es generell gut ist, es geht ja ums Älterwerden auch, immer wieder einmal Rückschau zu halten, aber auch in die Zukunft zu schauen. Weil ich quasi dann mein Leben, und das finde ich, das ist mit einer der wichtigsten Entwicklungsaufgaben beim Älterwerden, weil es am Ende darum geht, mit sich selbst eins zu sein, also mit sich selbst stimmig zu sein, sich selbst integriert zu haben mit all dem Guten und aber auch mit all dem Schwierigen. Und wenn das gelingt, dann glaube ich, kann ich wirklich loslassen und kann auch wirklich gehen, die Erde verlassen.
Total. Also alles, was du sagst, dicke Ausrufezeichen. Das Ding ist nur, wie? Was ist für dich, ist ja für jeden anders, aber was ist für dich das Geheimnis, tatsächlich dahin zu kommen, diese Integration zu schaffen?
Ja, also ich bin da ja auch noch auf dem Weg. Ich werde, wie gesagt, 64, bin da auf dem Weg und bin auf der Suche. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch rausgefunden habe, quasi in meinem Schreibprozess, war, dass ich einmal akzeptiere, dass ich Ehrenrunden brauche, also dass ich immer wieder Schleifen drehen muss zu meinen, sag ich mal, schwierigen Anteilen in mir oder zu den Mustern, die mich immer wieder einholen. Mhm. Und dass ich diese Muster eher verstehe als eine Erinnerungshilfe, die mich einlädt für eine Ehrenrunde, so nach dem Motto, ach, da ist es wieder, da ist wieder dein Leistungsnarrativ. Und jetzt nicht mich anklage dafür und sage, ja, du bist vielleicht blöd, hast es immer noch nicht gelernt. Mhm. Wie soll das, jetzt musst du es doch mal endlich gelernt haben. Sondern dann zugewandt zu bleiben, freundschaftlich sich selbst gegenüber zu bleiben und zu sagen, oh, ich nutze das jetzt als eine Erinnerungshilfe. Ich nutze das dafür, dass ich eingeladen werde, da wieder genau hinzuschauen und wieder mich zu fragen, will ich das für den Moment? Will ich dieses Narrativ gerade? Tut mir das gerade gut oder tut mir das gerade nicht gut? Und diese Kombination sozusagen, die Weichheit sich selbst gegenüber, verbunden mit der Freundschaft zu sich selbst, das, glaube ich, ist ein ganz zentraler Schlüssel, weil ich natürlich viele Sachen in meinem Leben nicht gut gemacht habe. Also wo ich hätte quasi auch im Sinne, was ist denn mein Anspruch, was sind denn meine Werte, hätte das anders machen müssen, damit ich meinen Werten treu bin. Und wenn mir das aber nicht gelingt, dann kann ich damit mir gegenüber niederschmetternd umgehen. Ich kann aber auch mir gegenüber versuchen, versöhnlich umzugehen. Und das ist so mein Weg der Integration, weil die Schleifen, die führen immer mehr dazu, dass die Erinnerungshilfen sozusagen weniger werden. Und dann gelingt es mir auch besser, in der Balance zu bleiben, in der Balance von Anspannung und Entspannung.
Aber nervt dich das nicht auch manchmal, dass du dann noch eine Ehrenrunde drehen musst?
Nee, komischerweise nicht. Also ich überleg gerade aufgrund deiner Frage, woran liegt das eigentlich? Mhm. Ich glaube, das hat bei mir ganz viel damit zu tun, dass ich das für mich so umgedeutet habe, dass diese Ehrenrunde wirklich was Positives ist, dass ich akzeptiere, dass die Seele einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht, als vielleicht mein Bewusstsein Zeit braucht. Oder ich könnte es auch anders sagen, mein Körper braucht noch ein bisschen mehr Zeit als mein Bewusstsein. Und mein Körper braucht wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und wenn ich das so umdeute, dann gelingt es mir quasi, das willkommen zu heißen und zu sagen, wie schön, und nicht wie blöd. Also, und das ist natürlich ein Prozess. Ich bin da lange dran, immer wieder. Je mehr es mir gelingt, sozusagen genau dieses Bewusstsein dazu zu haben und das für mich so zu konnotieren, desto besser kann ich quasi guter zu sein und zu der Ehrenrunde, aber damit auch zu mir selbst, im Sinne von, ich bin mit mir selbst befreundet.
Und kennst du aber diese Ungeduld?
Ja, klar. Die kenne ich total.
Okay.
Die kenne ich total. Also, und die holt mich manchmal so rapide schnell ein, dass ich quasi darüber weggehe, was eigentlich mir mein Körper sagt.
Ja.
Dann brauche ich Feedback von außen. Mhm. Dann ist meine Frau da, die mir dann sagt, ja, so geht gelassen älter werden, aber nicht. Also, ja, guck mal, was da gerade wieder los ist. Diese Einladung von außen oder dieser Hinweis von außen, der hilft mir dann wieder, diese andere Haltung in mir zu etablieren. Mein Verständnis ist immer, ich habe so mehrere Ich-Anteile in mir, gell? Und wenn die Ungeduld kommt, dann spricht dieser ungeduldige Ich-Anteil in mir. Und der ist dann unheimlich laut. Und die Frage ist ja, wie kriege ich den dann wieder gut gehandelt? Und dann brauche ich ein Steuerungs-Ich. Und manchmal kann ich das nicht selber, weil der so stark ist. Und dann brauche ich aber von außen jemand. Und dann kann mein Steuerungs-Ich wieder sozusagen die Oberhand gewinnen und sagen, du, deine Ungeduld, die tut dir nicht gut. Die führt gerade dazu, dass du dich in eine Überforderung begibst und nicht in der Balance bleibst, die du dir ja eigentlich wünschst für dein gelassenes Elternwerden.
Und hast du das Gefühl, wenn du jetzt sagst, du kennst es schon mit dieser Ungeduld, aber es wird immer besser, glaubst du, das liegt am Üben oder am natürlichen Prozess des Älterwerdens?
Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, Üben ist extrem wichtig. Also eine mentale Einstellung zu mir, also oder die Einstellung auch, wie ich mit mir umgehe, wie ich mir selber begegne, die sollte genauso trainiert werden, wie wir einen Muskel im Fitnessstudio trainieren. Ja, also ich brauche da Übung, ich brauche Wiederholung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann bringt aber natürlich das Älterwerden mit sich, dass viele Dinge nicht mehr so gehen. Also es ist ja am Ende auch, wenn ich Lust machen will aufs Älterwerden, ist es ein Abbauprozess. Also es wird Dinge geben, die ich immer weniger kann, immer weniger schnell, immer weniger gut und so weiter. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich so, dass es dann darum geht, das zu akzeptieren, dass es so ist und dass ich trotz des weniger immer für mich noch das Gefühl habe, das Glas ist halb voll.
Ja.
Also mit dem, was ich zur Verfügung habe, kann ich trotzdem noch zum Beispiel gute Gespräche führen. Oder mit dem, was ich zur Verfügung habe, kann ich jeden Tag einen Waldspaziergang machen. Aber ich kann nicht mehr auf die Eiger-Nordwand hochsteigen. Diese Zusammenhänge für sich anzuerkennen, dass sie so sind und dann zu lernen, sie zu akzeptieren. Und ich glaube, das Älterwerden lädt uns schon dazu ein, dass das leichter gelingt, weil wir tatsächlich gelassener werden, weil wir geduldiger werden, weil wir vielleicht weiser werden, weil wir uns besser kennengelernt haben oder auch wirklich besser kennen, weil wir wissen, wie unsere Muster sind und damit wie besser umgehen können uns selbst gegenüber. Und von daher, glaube ich, kommt wirklich beides zusammen.
Ich finde es auch total gut, so das Auge auf das Positive zu richten und zu sehen, dass das Glas halb voll ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wie du sagst, es ist ein Abbauprozess. Wobei hast du bei dem Gedanken daran am meisten Angst, wenn du ans Älterwerden denkst?
Ja, es gibt in der Tat zwei Aspekte, vor denen ich am meisten Angst habe. Und das ist einmal Autonomieverlust. Also das ist quasi, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr Herr über meinen Körper sein. Das ist der eine Punkt, also Inkontinenz zum Beispiel. Oder der andere Punkt ist, ich bin auf Hilfe angewiesen. Also ich kann bestimmte Dinge nicht mehr so, wie ich gewohnt bin, sie zu können. Ich brauche beim Treppensteigen jemanden, der mich hält zum Beispiel. Das würde ich als extremen Autonomieverlust erleben. Und davor habe ich Angst, weil ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen werde. Das ist so ein Grundmuster in mir, dass dieser Wert der Autonomie ein sehr hoher ist in meinem Leben und dass ich darauf sehr viel Wert lege. Und wenn ich das Gefühl hätte, der geht mehr und mehr verloren, das würde mir viel Angst machen. Also ich versuche das ja zu kompensieren, indem ich mich mit dem Älterwerden beschäftige. So ein Leitspruch ist, Fantasie durch Information ersetzen. Und wenn ich mehr über das Älterwerden weiß oder wenn ich zum Beispiel mehr darüber weiß, welche Hilfsmittel es gibt bei Bewegungseinschränkung, Autonomieverlust, bin ich quasi vorbereiteter.
Ja.
Also ich habe mich sozusagen ein Stück vorbereitet darauf und weiß, wie ich dem begegnen kann. Und das reduziert natürlich dann Angst oder die Fantasie der Angst. Ja, das ist der eine Aspekt. In der Angst ist man ja dümmer. Und deswegen glaube ich, ist es für mich gut, mich darauf vorzubereiten, damit ich gar nicht in diese Situation so rutsche. Ja. Und der zweite Punkt, der ist tatsächlich die Art des Sterbens. Ich glaube, ich habe nicht Angst vor dem Tod, vor der Endlichkeit an sich, weil ich einmal sehr reichhaltig auf mein Leben zurückblicke. Also jetzt schon sozusagen. Ich würde sagen, ich habe ein gutes Leben gehabt. Und weil ich so viel schon mit dem Tod zu tun hatte, eine Zeit lang arbeitsmäßig, aber auch durch familiäre Einschnitte, dass der mir irgendwie vertraut vorkommt. Sogar so weit, dass ich sage, die Endlichkeit lädt uns ja eigentlich ein, bei all ihrem Schrecken, die das hat, im Sinne von Verlust und Traurigkeit darüber, dass jemand anderer nicht mehr da ist. Aber gleichzeitig schärft sie unseren Blick dafür, was Bedeutung in unserem Leben hat. Also sie macht uns sozusagen bewusst, was ist mir wirklich wesentlich. Und den Teil, den mag ich. Aber die Art, wie ich sterben könnte, der schreckt mich. Und wenn wir wissen, dass nur ungefähr 14% der Menschen zu Hause sterben, der Rest stirbt woanders. Also, und wenn ich mir vorstelle, ich würde in einem Intensivzimmer liegen, in Kleidung, die nicht meine ist, Apparate, die piepen, fremde Menschen, die rein und rauskommen, das wäre keine gute Vorstellung, zu sterben. Und davor habe ich Angst. Also das ist quasi der zweite Teil, der mir Angst macht. Und dazu gehört natürlich noch der Aspekt des Leidens. Auch wenn wir heute wissen, dass unsere Medizin ja sehr weit fortgeschritten ist und man viel tun kann, das Leiden zu minimieren. Und dennoch ist die Vorstellung für mich, dass ich leiden müsste im Sinne von Schmerzen, im Sinne von nicht mehr sagen zu können, was ich will und was ich nicht will, das wäre schlimm.
Du hast ja auch deinen Vater begleitet in seinem Sterbeprozess.
Ja.
Magst du davon erzählen?
Ja, also ich schreibe ja auch darüber, von daher kann ich da auf jeden Fall erzählen. Mein Vater, der hat entschieden, nicht mehr zu essen und zu trinken bis zum Tod. Und ich sage gerne, so in der Reflexion, das ist jetzt 3,5 Jahre her, dass er lebenssatt war und dass er genug hatte vom Leben. Und mein Vater war ein sehr konsequenter Mensch. Wenn der eine Entscheidung getroffen hatte, dann hat er sie getroffen. Und wir haben immer darüber, weil wir eben viel Verlust auch in unserer Familie erlebt haben, haben wir immer offen darüber geredet, wie das denn ist, wenn ich mal sterben sollte oder wenn er mal sterben sollte. Und wir haben darüber geredet, was ich mir von ihm wünschen würde und er sich von mir. Und er hat sich von mir gewünscht, dass ich ihn begleite, wenn er stirbt, dass er nicht alleine stirbt. Und dann kam eines Tages, ich war da gerade bei der Diakonie Hessen, bei einem Meeting mit dem damaligen Vorstand und mein Telefon vibrierte und mein Vater wusste eigentlich, dass er eben in meiner Arbeitszeit nicht anruft, sondern davor oder danach. Und dann habe ich gesehen, es ist mein Vater. Und dann bin ich dran gegangen und dann hat er mir gesagt, ganz bewusst und überlegt und mit einer Klarheit, die beeindruckend war, ich habe beschlossen, nicht mehr zu essen und zu trinken. Ich habe alles mit meinem Arzt besprochen. Es ist Zeit zu gehen.
Das einfach am Telefon.
Am Telefon. Das war der Satz.
Meine Fresse.
Genau. Meine Fresse. So ging es mir auch.
Ja.
Das war wie ein Schock. Also ich merke gerade, wie es mir kalt durch den Körper läuft. Ja. Das war ein richtiger Schock. Und dann habe ich mich da verabschiedet und habe gesagt, es gibt einen Notfall in meiner Familie und bin nach Hause gefahren, habe meine Sachen gepackt und bin sofort zu ihm gefahren. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass er da nicht mehr umzustimmen ist, dass er sogar schon angefangen hatte. Also er hatte direkt nach dem, der Arztbesuch war gerade kurz vor, er mich angerufen hat. Und da war klar, er wird diese Entscheidung nicht mehr revidieren. Und der wohnte in Bielefeld in der Nähe von dem Schildischer See. Und dann bin ich quasi erstmal eine Runde um den See gedreht, um mich zu ordnen und so mich zu fragen, was heißt das denn jetzt? Und dann wurde mir relativ schnell klar, jetzt geht es nicht darum, meinen Vater umzustimmen, sondern ihn bestmöglich zu begleiten. Und zwar nicht aus der Rolle als Sohn heraus, sondern aus der Rolle als jemand, der ihm beisteht, der den Weg mit ihm geht.
Werbung. Schlechter schlafen, gereizter sein, weniger Energie haben, Stimmungsschwankungen, das Gefühl, irgendwie nicht mehr ganz die Alte zu sein. Wenn ich in den letzten Jahren durch 50 über 50 eines gelernt habe, dann, dass wir Frauen oft viel zu lange glauben, wir müssten uns mit bestimmten Beschwerden einfach abfinden. Und natürlich spielen Hormone dabei eine große Rolle. Aber was mich in den vielen Gesprächen mit Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen und Expertinnen immer wieder überrascht hat, wie eng auch unser Darm und unser Mikrobiom mit unserem Wohlbefinden zusammenhängen. Genau hier setzt MyBags an. Heute weiß man, dass das Mikrobiom an zahlreichen Prozessen im Körper beteiligt ist, von Stimmung und Energie bis hin zu hormonellen Veränderungen. Für diese besonderen Lebensphasen hat MyBags die Women's Line entwickelt. Speziell abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen abgestimmt sind. Ich selbst habe mir die Menobacks genauer angeschaut. Ein Produkt, das Frauen in der Prämenopause, Perimenopause und Menopause begleiten kann. Menobacks kombiniert ausgewählte Bakterienstämme mit Pflanzenextrakten und Mikronährstoffen und setzt dabei auf einen ganzheitlichen Ansatz für Frauen in den Wechseljahren. Was ich daran mag? Es geht nicht darum, irgendetwas zu reparieren, sondern darum, den Körper in einer Phase zu unterstützen, in der sich einfach vieles verändert. Ich habe Menobex inzwischen fest in meine tägliche Routine integriert. Nicht, weil ich glaube, dass es die Lösung für alles gibt, sondern weil ich heute versuche, meinen Körper auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen. Mit Bewegung, Ernährung, Schlaf und eben auch mit dem Blick auf mein Mikrobiom. Was ich tatsächlich bemerke, ich fühle mich insgesamt energiegeladener und komme gerade durch vollgepackte Tage etwas leichter durch. Ob Podcast, Moderation oder Familienalltag, ich habe das Gefühl, mein Akku hält im Moment einfach etwas länger. Und das ist etwas, das ich sehr gerne mitnehme. Wenn ihr euch gerade selbst in dieser Zeit des Umbruchs befindet und das Gefühl habt, euren Körper etwas bewusster unterstützen zu wollen, dann schaut euch die Menobags einfach gerne mal an. Mit meinem Code 50 Women's Line, schreibe ich euch nochmal in die Shownotes, bekommt ihr 25% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Sowohl als Neukundinnen als auch als Bestandskundinnen. Den Link und alle Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an MyBex für die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Ich finde das sehr krass, wie reflektiert du bist und wie du das einordnest und wie schnell du dann sozusagen umswitchen kannst. Und ich meine, das ist ja ein hochemotionales Thema.
Ja.
Also wie gelingt dir das, irgendwie diesen Perspektivwechsel zu vollziehen und dich auch der Situation und dem Wunsch deines Vaters dann so unterzuordnen, tatsächlich
auch. Ja, genau.
Auch.
Also das hat mit zwei Dingen zu tun. Nämlich einmal, dass wir den Tod in unserer Familie nie ausgespart haben. Das heißt, das war quasi ein normales Thema. Wir haben nicht jedes Mal darüber gesprochen, wenn wir uns gesehen haben. Aber wir haben immer uns damit auseinandergesetzt, was sein wird, wenn wir mal sterben werden und wie wir uns das wünschen und wie das sein soll. Und von daher war das vertraut. Das war das eine, was mir das erleichtert hat.
Ja.
Und dann habe ich natürlich einfach auch dadurch, dass ich viele Jahre ja im sozialen Bereich gearbeitet habe, ich hatte immer viel mit Krisen zu tun, mit Übergängen, mit schweren Schicksalen von Menschen und ich war sozusagen geübt, auf die Metaebene zu gehen. Und ich erzähle mal den Teil, nach dem du fragst, indirekt, nach dem emotionalen Teil. Als er dann gestorben war, da bin ich zusammengeklappt. Ich kann mich noch, wir haben ja bei ihm gewohnt in der Wohnung und waren die ganze Zeit auch als Familie bei ihm. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in Tränen, im tiefen Schluchzen zusammengebrochen bin. Da kam das alles raus. Da kam dieser Teil raus, der wehgetan hat. Da kam dieser ganze Verlust zum Vorschein. Da kam all das, was mich auch Kraft gekostet hat in diesen 10 Tagen, bis er gestorben war. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich da mehr brauche, dass ich da mehr Raum auch brauche für mich und die Eigenauseinandersetzung und bin dann ein paar Tage gefahren in ein Hotel, wo ich immer hinfahre bei so schwierigen Situationen, auch als meine Mutter gestorben ist zum Beispiel, um mir Zeit für mich zu nehmen und das auf mich wirken zu lassen und wahrzunehmen, was da an Gefühlen ist und was davon ausgedrückt werden will. Und diesen Sterbeprozess, den ich ja in meinem Buch, in dem ersten Kapitel beschreibe, den habe ich ja geschrieben 2,5 Jahre, nachdem das passiert ist. Ich hätte das vorher nicht schreiben können.
Nee.
Ja, das wäre unmöglich gewesen, weil ich wäre immer wieder ins Schluchzen gekommen, ins Trauern, in die Anstrengung. Und das verwundert viele Menschen, wenn ich mit Menschen darüber rede, was da passiert ist. Und deswegen sage ich immer einen wichtigen Teil noch dazu. Weil wir als Familie, also auch unsere beiden erwachsenen Kinder und meine Frau, wir haben entschieden, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Weil ich habe immer gesagt, wenn das mal so weit ist, dann mache ich das und ihr müsst für euch selber entscheiden. Und die haben dann aber relativ schnell entschieden, nach 2 Tagen, sie wollen auch kommen und sie wollen da sein.
Schön,
Das war schön. Das war total schön und hat mich entlastet und hat uns als Familie zusammengebracht. Und wir konnten wirklich Abschied nehmen. Also auch unsere Kinder konnten, meine Frau, alles mit ihm besprechen, was Bedeutung hatte. Was ich aber daraus gelernt habe, und das will ich sagen, ist, dass ich glaube, ich möchte das meiner Familie nicht zumuten. Wenn ich den Weg mal wählen sollte, was ich nicht weiß, dass ich auf Essen und Trinken verzichte, dann werde ich in Hospiz gehen. Mhm. Und dann können sie entscheiden, wie viel Zeit sie da sind. Aber sie wissen immer, ich bin in guten Händen von Profis, ja, deren Aufgabe das ist, mhm, mich zu begleiten, die das gewählt haben. Ja, das wäre so, das war meine Quintessenz daraus, weil ich eben diese Anstrengung, diese emotionale Arbeit, die damit verbunden war, die spüre ich heute noch, wenn ich anfange, darüber zu reden. Ich habe damals entschieden, weil ich einen langen Vorlauf hatte mit meinem Vater zu dem Thema. Meine Frau und meine Kinder, die waren da öfter mal dabei, wenn wir darüber geredet hatten, aber die hatten keinen emotionalen Vorlauf dazu oder einen viel weniger emotionaleren Vorlauf. Und ich glaube, wenn sie den gehabt hätten, dann wäre das vielleicht nochmal anders. Jetzt bin ich aber deren Vater und mein Vater war deren Opa. Das heißt, wir haben eine andere familiäre Beziehung, meine Kinder und ich. Ich bin ihr Vater. Und vor dem Hintergrund möchte ich gern diese Entscheidung treffen. Ich möchte sie nicht ihnen zumuten, indem ich entscheide, ich gehe ins Hospiz und nicht entscheide, ich will zu Hause sterben.
Und bist du sauer auf deinen Vater, dass er die Entscheidung anders getroffen hat?
Ja, ich lächle jetzt, aber es gibt einen Teil, der sauer ist.
Ja.
Klar. Und der kommt immer dann, ich rede da auch oft mit meiner Frau drüber, der kommt immer dann, wenn wir ihn vermissen. Mhm. Weil der hätte noch leben können. Der hätte sicherlich noch ein paar gute Jahre gehabt. Was wollte er nicht mehr? Und dann werde ich sauer. Und dann habe ich Wut. Und dann denke ich, egoistisches Arsch.
Hast du das als Suizid empfunden?
Nee, sondern als selbstbestimmtes Sterben.
Okay. Wo ist da für dich der Unterschied?
Mhm. Ja, das ist eine große Frage, in dem ja viele, also zu der ja viele kluge Menschen streiten. Von daher sage ich einfach meine persönliche Meinung dazu. Ich finde, wir haben alle das Recht, darüber zu bestimmen, wie wir unser Leben gestalten. Und somit haben wir auch das Recht, über unser Sterben zu gestalten. Und ich würde nie sagen Suizid, sondern mein Vater hat den selbstbestimmten Freitod gewählt und hat das für sich so entschieden, weil er lebenssatt war. Und es gibt eben bei mir die feste Überzeugung, dass mir nicht zusteht, auch als Sohn nicht, aber auch generell nicht, das zu bewerten.
Verstehe ich, aber natürlich macht das ja auf der emotionalen Ebene, oder du sprichst ja auch so schön von deinen verschiedenen Anteilen, spricht das ja wahrscheinlich auch dann trotzdem einen kindlichen Anteil an, der...
Total.
Darfst du schon vielleicht eine andere Haltung zu
haben? Ja, absolut. Genau. Ja. Und das ist ja mein Verständnis, also dass wir verschiedene Anteile in uns haben, und ich habe natürlich auch diesen kindlichen, der seinen Vater vermisst, der sich von seinem Vater gehalten gefühlt hat. Also derjenige, der derjenige in meinem Leben war, der mir Schutz gegeben hat, der mich begleitet hat in schwierigen Situationen, den ich anrufen konnte, wenn ich ein Problem hatte. Und in der Situation, in dieser Entscheidung, hat sich das umgedreht für mich.
Ja.
Und das war ein anderer Anteil. Das war nämlich der, wenn man so will, der Erwachsene-Anteil in mir, der sagt, er hat jetzt eine andere Aufgabe. Er hat jetzt, ist nicht das Kind ich dran, das kriegt später das, was es braucht, wenn die Traurigkeit kommt, wenn die Erschütterung kommt und so weiter. Und jetzt ist aber dran der Erwachsene-Teil. Und der Erwachsene-Teil hat die Aufgabe, dass meinem Vater, uns beiden, uns und unserer Familie, so gut es geht, zu gestalten. Bei aller Schwernis und bei allem Zusammentreffen auch von Trauer und Freude gleichzeitig. Das ist ja das Verrückte, dass ja wir in diesen 10 Tagen auch total lustige Momente hatten, wo wir gespürt haben, wie eng unsere Beziehung ist, wie gut es uns tut. Wir haben zum Beispiel, habe ich mit ihm das Bild ausgesucht, was wir dann aufgehängt haben, als er aufgebahrt war. Und da liegt er so, wie ich ihn kenne, schon von klein auf, wenn wir wandern waren in den Alpen. Da liegt er quasi in einer kurzen Hose, barfüßig, mit seinem Buff auf dem Kopf, weil er eine Glatze hatte, um sich vor der Sonne zu schützen. Das T-Shirt hochgezogen, braun gebrannt, lag er da auf dem Felsen mit sehnigen Waden, mit sehnigen Armen, also sehnig, ein sehniger, schlanker Körper. Und so war der. Also, und darüber haben wir gelacht. Und wir haben uns an die Situation erinnert, die da war. Und er hat davon erzählt. Und dann im nächsten Moment war wieder da, ja, aber das steht ja, das Bild steht ja dann da, wenn er da tot liegt.
Ja.
Und plötzlich waren wir wieder total traurig. Für mich ist das Leben dann auch reich, mein Leben auch reich, wenn beides zusammenkommen darf. Wenn ich eben nicht nur die Wut oder nicht nur die Trauer oder nicht nur die Freude lebe, sondern wenn ich den Gefühlen, die da sind, gleichzeitig nah beieinander, wenn ich denen Raum geben darf. Und wir haben das ja von ein paar Jahren rausbekommen, auch in der Möglichkeit, Gehirne zu scannen, also live zu scannen. Und wir haben ja damals festgestellt, dass wir zwei unterschiedliche Areale haben, wo wir Gefühle wahrnehmen. Und zwar die positiven und die negativen Gefühle. Das passiert an zwei unterschiedlichen Stellen im Gehirn. Also wir können sogar beides gleichzeitig fühlen. Und das, finde ich, macht das Leben reich.
Ich würde gerne noch einmal auf deinen Vater zurückkommen, weil wenn du so diese 10 Tage beschreibst, ne, ich kriege ja nur so eine kleine Ahnung davon. Du hast am Anfang gesagt, dass dein Vater sehr zielstrebig war und wenn er eine Entscheidung getroffen hat, dann. Aber gab es in dieser Zeit Zweifel bei ihm oder?
Keine Sekunde.
Keine Sekunde. Okay.
Nein. Keine Sekunde. Der war ganz klar und der hat auch sofort im Grunde, nachdem er vom Arzt wiedergekommen war, sofort aufgehört zu essen und zu trinken und hat ab dem Moment, bis er gestorben ist, keinen Schluck Wasser zu sich genommen und nichts gegessen. Vom ersten Moment. Ganz konsequent. Und der war sich ganz sicher.
Wahnsinn. Wie alt war der?
Der ist mit 83 gestorben.
Und war er krank?
Nein. Der hatte das Übliche, was viele Menschen haben im Alter. Er hat ähnlich wie ich eben große Angst vor Autonomieverlust gehabt. Und sein Hausarzt, der auch dann täglich da war bei ihm in der Wohnung und auch für uns ansprechbar war, der hat mir danach erzählt, dass er eine beginnende Demenz hatte. Wir haben das dann auch festgestellt, als wir die Wohnung aufgelöst haben, weil er sich so Sachen einfach aufgeschrieben hat. Der hat in einem Wohnprojekt in Bielefeld gelebt und war da beteiligt an der Gartenarbeit, hat immer Gartenarbeit gemacht. Dann hat er immer, wenn er mit der Gartenchefin sozusagen gesprochen hat, hat er sich Notizen gemacht. Also wir konnten im Nachhinein dann auch erkennen, dass er Dinge sich nicht mehr so gut merken konnte. Genau, und mein Vater war ähnlich, wie das bei mir auch ist. Das war ein, ich sag immer gerne, und das sage ich bewusst so, der war ein Autonomie-Junkie und das bin ich auch.
Also könntest du dir quasi vorstellen, wenn es mal soweit ist, das auch so zu machen?
Ja, also ausgehend von heute schon. Dennoch sage ich immer dazu, ich weiß nicht, was dann ist.
Ja.
Wenn es soweit sein sollte, vielleicht gibt es ein Erfordernis, quasi, dass es ein höheres Ziel gibt, was ich über mein Autonomiebedürfnis stelle. Und so ein höheres Ziel könnte in der Familie liegen, könnte darin liegen, dass mir unsere Kinder vielleicht sagen, wir möchten das nicht, dann bewerte ich das vielleicht neu. Ja? Für mich war das keine Option, meinem Vater gegenüber allein das in Frage zu stellen. Ja, da war ich ganz klar, das war meine Klarheit. Weil ich hätte ja auch sagen können, du Papa, ich will das nicht. Aber mir war ganz klar, ich stelle seine Entscheidung nicht in Frage.
Ja.
Ja, das war aber meine Entscheidung.
Ja.
Das heißt nicht, dass ein Sohn, eine Tochter das so machen muss wie ich.
Ja. Also ich bin total geplättet von deiner Klarheit so und deiner Sortiertheit und auch, dass du diesen Teilen, die alle so in dir sind, weil, also ich kenne das viel, dass ich viel auf einmal fühle, also meine beiden Gehirnhälften sind da beide aktiv.
Ja.
Und ich versuche natürlich auch, das so ein bisschen auseinander zu differenzieren. Und Ich fand es jetzt auch beeindruckend, dass du gesagt hast, okay, in der Situation hole ich jetzt diesen Anteil raus. Und ich spüre irgendwo, da ist der andere, der will auch was, aber der muss jetzt kurz warten. Das heißt aber nicht, dass er dann nicht bedient wird. Genau. Ne? Weil ich finde, man hat ja oft auch den Impuls, dass man so sagt, okay, da kommt jetzt gerade was hoch, da muss ich jetzt genau hingucken. Aber vielleicht muss man gar nicht immer jetzt sofort genau so hingucken. Ne?
So ist es. Oft sind ja die Bedingungen gar nicht gut da dafür, den auch, das sind ja dann oft die Anteile, die auch viel verletzlicher sind, die viel dünnhäutiger sind.
Ja.
Und vielleicht ist es gar nicht dran, gerade wenn ich so aufgewühlt bin emotional, dass ich mich mit denen gerade beschäftige, weil ich, wenn ich denen Raum gebe, brauche ich vielleicht Klarheit, da brauche ich vielleicht gerade Stärke, da brauche ich vielleicht gerade Sortiertheit, weil das sonst übermächtig würde, was da kommt. Ja, und dann wird's ja gefährlich unter Umständen auch.
Aber hast du da jetzt mal einen Tipp für mich? Du bist ja jetzt 20 Jahre älter als ich. Mhm. Nee, nicht ganz. Ich bin ja auch schon Ende 40.
Genau.
Also 15.
Ja, genau.
Weil das ist was, da freue ich mich total, also wenn das jetzt mit dem Alter kommt, aber vielleicht kann ich auch ein bisschen was dafür tun. Also was ist dein Tipp, um ja das so balanciert zu halten?
Also ich habe ja jahrelang mit Menschen gearbeitet und war, wenn man so will, zuständig dafür, denen Entwicklungsräume zu eröffnen, in ganz unterschiedlichen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe. Das war auch von der Intensität unterschiedlich, aber das führt natürlich dazu, dass du so viel auch über dich lernst und so viel geübt bist, die Fragen, die du den anderen stellst, dir selber zu stellen. Also sozusagen dein eigener Supervisor oder Coach zu sein. Mhm. Und ich habe ja so einen riesen Coach in mir. Ja, und der ist natürlich dann, der übernimmt die Steuerung in diesen Momenten, wenn es gelingt. Das gelingt auch nicht immer. Ja. Und dann, da habe ich natürlich einen Vorteil, dass ich da wirklich geübt bin. Und dann, glaube ich, ist aber der zweite wichtige Teil, sich Zeit zu nehmen, und das habe ich oft nicht gemacht in meiner Berufstätigkeit. Aber das Alter bietet ja die Chance, dadurch, dass sich Räume öffnen, dadurch, dass ich plötzlich eine andere Form der Selbstbestimmung habe, der Zeit, der Freiheit, der Entscheidung, was will ich und was will ich nicht, bietet sozusagen das Älterwerden den Raum, diesen Dingen Raum zu geben und damit sich selbst mehr Raum zu geben in der Eigenwahrnehmung, in dem Eigenerkunden, in dem Eigenerforschen. Und das, finde ich, ist spannend. Also sich selber zu erforschen, sich selber besser kennenzulernen. Weil in dem Berufsleben, da müssen wir funktionieren. Da haben wir oft gar nicht die Möglichkeit dafür. Aber jetzt, wo wir dann Zeit haben, ja, und ich mache nächste Woche einen Podcast mit der Professorin Kessler über Therapie von Menschen im Alter.
Ja.
Ja, weil ich sage, jetzt ist doch die Chance, sich besser kennenzulernen und sich noch mit den Dingen zu versöhnen, mit den Dingen auch auseinanderzusetzen, den Raum zu geben, die schwierig in dem eigenen Leben war, um runder zu werden. Jetzt könnte ich das doch gut tun. Und das ist sozusagen auch für mich die Einladung. Nutze die Zeit dafür, dem, was da in dir, ja, ich sag immer so, da quatschen so 25 Anteile in mir, ja, mal mehr, mal weniger, die einen laut, und nimm dir doch Zeit, aufmerksam, sei dir zugewandt, guck nach, was die dir so erzählen. Mhm. Und ich mache das halt oft beim Spazieren, indem ich Selbstgespräche führe.
Laut?
Laut, ja. In Gedanken wäre mir das zu... Ich könnte das nicht wirklich unterscheiden in Gedanken. Aber wenn ich laut rede, dann gebe ich dem auch ein bisschen eine andere Stimme.
Ja,
wenn dann das trotzige Kind sich meldet, dann sagt das: Menno, was machst denn da wieder? Ja, lass dir doch nicht alles gefallen. So, ja, das ist dann so dieser kritische Kindanteil. Und wenn ich aber dann sage, Bertram, gerade hast du wieder viel von dir verlangt. Gerade war es wieder viel. Dann wird die Stimme anders.
Ja.
Dann wird sie zugewandter, dann wird sie stiller, ruhiger, eben nicht anklagend. Und mir macht das Freude. Mir macht das total Freude. Also die Zeit fürs Erkunden nutzen, das ist eigentlich das, wozu ich einlade.
Schön. Richtig, richtig schön. Wenn du jetzt so auf die nächsten 20 Jahre guckst, worauf hast du am meisten Lust? Was macht dich am meisten neugierig? Worauf freust du dich?
Das größte Geschenk, was ich empfinde, ist, dass ich frei entscheiden kann, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke. Mhm. Das finde ich ist das größte Geschenk, dass ich nicht mehr muss, sondern dass ich darf. Und dass ich entscheide, was ich darf und was ich nicht will. Das finde ich ist das größte Geschenk, so ganz generell, was das Älterwerden angeht. Und dann ist es dieser Teil, den ich versucht habe gerade zu beschreiben, nämlich der der Selbsterkundung, mhm. also mich sozusagen noch besser kennenzulernen. Und was mir unheimlich viel Spaß macht, ist quasi an meinen Prozessen andere teilhaben zu lassen. Deswegen mache ich ja meinen Podcast. Ja. Und ich verstehe mich und mein Buch und meinen Podcast nicht als Ratgeber, mhm. sondern ich verstehe mich als Impulsgeber, als jemand, der einlädt, sich selber Fragen zu stellen. Und ich wünsche mir eigentlich, also du hast ja gefragt, in die Zukunft, dass ich dem Leben und mir selbst gegenüber im Fragenstellen offen bleibe und neugierig bleibe und wahrnehme. Da gibt's so einen schönen Begriff, den mir die Gerda Marie Adenauer nahegebracht hat. Das ist eine Philosophin. Mit der habe ich mich schon zweimal mit dem Kairos beschäftigt, mit dem richtigen Augenblick, mhm. also mit dem Moment. Und ich wünsche mir eigentlich, dass ich die richtigen Augenblicke auch in Zukunft erkennen werde und dass mir so das Leben auch irgendwie hold bleibt, weil ich würde sagen, ich habe einfach Glück gehabt in meinem Leben, auch wenn ich viele tragische Sachen erlebt habe. Aber ich konnte im Grunde immer wahrnehmen, wann lasse ich was und wann fange ich was an. Mhm. Und ich sag ja eh für mich, und das hoffe ich, dass mir das auch weiter gelingt beim Älterwerden, dass wenn ich mal eine Entscheidung getroffen habe, dann habe ich die getroffen. Und ich erzähle gern dieses Beispiel von mir und meiner Frau. Ich habe mich irgendwann für die entschieden. Und ich entscheide mich immer wieder neu für sie, natürlich. Aber damals schon die Entscheidung hat mir gesagt, nee, es gibt keine andere Option. Mhm. Es gibt nur den Weg, miteinander einen Weg zu finden. Mhm. Und das wünsche ich mir weiter, dass mir das gelingt. Also mir treu zu bleiben, mit mir weiter im Kontakt zu bleiben.
Ich glaube, die Zeichen stehen ganz gut.
Danke.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Es war wirklich ganz wertvoll, diesen Austausch mit dir zu haben. Dankeschön.
Ja, gerne.
Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram. Dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.